Brigitte Reimann, Franziska Linkerhand. Und wo warst du damals im Mai? Kirschbäume, die Landstraße unter der Sonne. Am letzten Kriegstag, als die Russen kamen. Gegen Morgen fielen Schüsse im Nachbargarten. Wilhelm fand die Toten. Auf dem Rasen ausgelegt, zwei Kinder, die puppenhafte Frau und den Oberingenieur. Pettinger war ein netter, dicklicher junger Mann gewesen, der Uniformen verabscheute und wie eine Uniform seine Knickerbocker, blass gestreiftes Hemd und Schmetterlingskrawatte trug und jeden Morgen mit strammen Waden zum Walzwerk radelte. Es lag außerhalb der Stadt, unter Kiefern und Tarnnetzen, Tochterbetrieb eines rheinischen Stahlkonzerns. Und Wilhelm hätte geschworen, dass dieser angenehme Nachbar, der zärtliche Vater seiner zwitschernden Vogelfamilie, nicht einmal wusste, wie man eine Pistole hält. Über die Stirn des kleinen Mädchens wimmelten schwarze Ameisen. Die Kirschbäume blühten wie toll. Und die Luft war von dem tiefen, aufgeregten Summen der Bienen erfüllt. Letzte Woche hatte eine Luftmine den Bunker am Bahnhof zusammengedrückt. Sie arbeiteten in Gummihandschuhen und dumpf betrunken, und hinter dem ersten Durchbruch stürzte ihnen ein Katarakt von Leichen entgegen, und Wilhelm wurde übel, bloß vom Schnaps, sagte er. Er drehte die Frau herum, die mit auseinandergeworfenen Armen über dem Säugling lag. Seine Schwester wand sich wie ein Iltis durch die Zaunlatten. »Hau ab!« schrie Wilhelm. Er packte sie an Armen und Beinen und warf sie über den Gartenzaun. Und sie kroch vierfüßig durchs Gras und beschimpfte ihn aus sicherer Entfernung mit ihrer schrillen Kleinmädchenstimme. Mittags dröhnte wieder die Artillerie und Frau Linkerhand, in einem nonnenhaften Kleid aus handgewebtem Leinen, den Haarknoten tief im Nacken, irrte durch das Haus und betete laut. Sie atmete ergeben den Arme-Leute-Geruch in der Diele. Ein Kind wimmerte. Hinter der offenen Küchentür stritten die Flüchtlingsfrauen um einen Kochtopf. Und das Treppenhaus hallte wieder von Gezänk und schlesischen Schimpfwörtern. Im blauen Zimmer stand Wilhelm am Fenster. Er blickte durch die Spalten der Jalousie, deren Lichtbänder sein Gesicht, den blauen Teppich, die honiggelben Möbel tigerten. Seine struppige braune Schwester knetete im Sandkasten ein wunderliches Märchenschloss mit Zinnen, Türmen und hochbogigen Fenstern. Sie hockte auf den Fersen. Manchmal heulte eine Granate über den Himmel, naher Sensenpfiff. Ihr Oberkörper knickte nach vorn und Wilhelm lachte über das listige Tierchen, das sich totstellte, bis der schmetternde Schlag, irgendwo in den Ruinen der Innenstadt, signalisierte, dass die Gefahr vorüber war. Das Spiel wiederholte sich. Verneigung unter dem jaulenden Bogen. Auftauchen, immer mit der Miene ernsten Eifers. »Steh auf, Männchen«, dachte Wilhelm. »Die Kleine ist richtig.« Schließlich verdroß ihn ihr unerschrockenes Gesicht. Sie war unwissend wie ein Märzhase, der den rauschenden Schatten überm Feld nicht Bussard nennt. Er schrie hinter der Jalousie, »Du kommst sofort ins Haus!« Franziska pflanzte einen Wald aus Schachtelhalmen. Sie pflanzte einen Wald unter den Burgmauern und wedelte beschwichtigend mit den nassen, schmutzigen Pfoten. Wilhelms brüderliche, auf schnelle Ohrfeigen gegründete Autorität wankte. Seit er eines Nachts aus der Stadt zurückgekommen war, mit versenktem Haar, wimpernlos im zerfetzten braunen Hemd ohne Hakenkreuz, war er laut, lästig und zerstreut wie alle Erwachsenen, die Franziska bald wegschickten und für einen halben Tag vergaßen, bald unter Geschrei nach ihr suchten, sie an sich rissen und abküssten. Das Streunerleben gefiel ihr. Sie ging nicht mehr zur Schule. Ein paar Wochen lang hatte Fräulein Biermann ihre Klasse im Keller einer Wäscherei unterrichtet, bei Kerzenlicht, im feuchten Dunst aus der Plättstube. Fräulein Biermann, mit Brille und grauem Bubikopf, fand Poesiealben lächerlich, sei wie das Veilchen im Moose und edel, mit einem Wort ein deutsches Mädel. Fräulein Biermann hängte über ihr Katheder Feuerbachs Iphigenie. »Das Land der Griechen mit der Seele suchend«, sagte sie. Fräulein Biermann lief um ihr Leben, bis der kochende Asphalt ihre Füße festhielt, Füße in hohen, schwarzen Knopfstiefeln. Kein Diktat mehr, keine Rüge für Tintenkleckse und Eselsohren. und zu Haus niemand, der Franziska zu korrekter Haltung ermahnte und sie zwang, mit Messer und Gabel zu essen, ein Buch unter die Achsel geklemmt und ihren kleinen runden Negerbauch einzuziehen. Nachts taumelte sie schlaftrunken in den Keller, fiel auf eine Pritsche und verschlief Flakgebell und Christbäume, Gebete und Entwarnung. Linke Hand führte seine Frau ins blaue Zimmer. Sie schluchzte auf, als sie Wilhelm erblickte. »Die arme Nora! Ich kann es nicht fassen. Gestern sprach ich noch mit ihr. Sie war wie immer. Kein Gedanke daran. Gott allein weiß, was ihr erspart blieb.« Linker Hand fingerte verlegen an seiner Brille. Da er sich nichts vorzuwerfen hatte und der Gräuelpropaganda nicht glaubte, er hatte in der Zeitungsbranche gearbeitet, als Volontär bei Scherl, empfand er die Verstörtheit seiner Frau als peinlich, zumal sie sich in der bedenklichsten Weise vor den Kindern gehen ließ. »Unbegreiflich, gewiss«, murmelte er. »Ein so liebenswürdiger junger Mann. Er war nicht einmal in der Partei.« »Das Tier«, sagte Wilhelm. »Zuerst hat er die Kinder erschossen.« Linke Hand bewegte zweifelnd den Kopf. »Man sah es an Noras Gesicht«, erklärte Wilhelm in kaltem Ton. Linke Hand nahm seine Brille ab. Fluchtbewegung. Er verwischte die gehässigen Linien der fremdgewordenen Welt und fühlte sich geborgen in einem verschwimmenden, sonnengefleckten Blau. Das Gesicht, ohne die Brille, nahm sofort den höflichen und schüchternen Ausdruck sehr kurzsichtiger Leute an. Aber die Stimme klang selbstsicher, sogar hochmütig. Seine Chefstimme, mit der er obstinate Angestellte zurechtwies, nachdem er ihre Gesichter in konturlose Flecke verwandelt hatte. Als er versicherte, dass man nichts zu befürchten habe, immerhin gewisse Vorbereitungen treffen müsse, ein Auto da Fee missliebiger Bücher, schlaue Verstecke für Silber, Porzellan und Wein. Der Schmuck der großen alten Dame sei im städtischen Banktresor wohl verwahrt. »Aber die Stadt wird verteidigt«, rief Frau Linke Hand. »Eine schöne, aber unglückliche Idee des Kommandanten. Er ist ein ehrenwerter Mann. Leider fehlt es ihm an Verstand. Diese Sorte Helden ist mutig aus Mangel an Weitblick.« Er ergriff ihre flatternden Hände und drückte sie an seine Brust. »Beruhige dich, meine Liebe. Wir haben uns nicht kompromittiert. Versuchen wir, in guter Haltung mit dem Unvermeidlichen fertig zu werden.« Er küsste sie auf die Schläfe, und Wilhelm, angewidert von einer sonst streng verpönten Schaustellung der Gefühle, wandte den Kopf ab. Dies war noch fataler als die späte Besinnung auf Gott, die im Bombenkeller wiedererwachte Kommunionsfrömmigkeit seiner Mutter. Abends brannte ein Feuer im Kamin, einem backsteinernen Gräuel, das sich ländlich gemütvoll gab und niemals benutzt worden war. Rauch schlug ins Zimmer zurück, aber angenehm wärmten Zöberlein und Rosenberg an dem kühlen Maiabend. Einem Abend, als im Millionenviertel in seinen ledierten Klinkervillen Sandsteinburgen Aufgang nur für Herrschaften, Rhododendren und Magnolien, als in Heizungskellern und Küchenherden die gleiche jämmerliche und ruhmlose Götterdämmerung anbrach. Kalt waren nur die Schornsteine auf der Villa des Kreisleiters, der sich vor einer Woche westwärts evakuierte, nachdem er seine Volksgenossen zu fleißigem Ausharren ermahnt hatte. Er war in Sicherheit und stumm, denn die Vorsehung, die tausendmal beschworene, unserem Führer verbündete Vorsehung, lenkte fahnenflüchtig alliierte Bomben auf die Elbbrücke, auf Kreisleiter, Auto und Koffer. Flex und Jünger und die Badenschar der Alibi-Literaten waren in den Hintergrund gerückt. In einer ersten Reihe leuchteten wieder, in Goldschnitt und Ziegenleder, Heines Werke. In Franziskas Sagenbuch von Baldur, Weltenesche und Schiffnagelfahr, hieß der Verfasser vom Loreleilied Unbekannt. Und, bescheidener in grauem Leinen, die Bücher der Brüder Mann, von linker Hand mit unwilligem Respekt geduldet, gerade noch angängig neben den Großen, Dickens, Fielding, Dostojewski. Was danach kam, war nicht mehr von Belang. Franziska kauerte hinterm Sessel der Großmutter. Die, zart und proper und weißhäutig, so unerlaubt jung aussah, dass ihr Matronenkleid mit züchtigem Stehkragen wie eine Kostümierung wirkte und kokett verspielt auch die Würde des Goldenen Kreuzes, die Demut gefalteter Hände. Franziska liebte die große alte Dame. Ihre Klippfischsalate und Weinpuddings, die Geschichten von einem gewissen Klärchen auf der Weltreise, mit denen sie Milch holen belohnte, hechtgraue Seide, die Knopfschachteln voll schwarzer Samtbänder, Medaillons und glitzernder Kinkerlitzchen und die Drohungen im dicksten Dialekt. »Wart, Kerl, ich schnigge dir der Hals, F!« liebte einen rot betroddelten Samtsessel, der für die große alte Dame reserviert blieb. Flüchtete also auch an diesem Abend hinter den Sessel und den grauseidenen Rücken, unbemerkt und durchaus unerwünscht. Auf dem Rost krümmten sich halb verkohlte Bücher und die Hitze schlug die ascheweißen Seiten um. Linke Hand trennte umsichtig die in Leinen gebundenen Deckel eines Bildbandes ab. Die Heftfäden zerrissen mit einem scharfen, durchdringenden Ton. Er packte mit seinen schwächlichen, ungelenken Händen ein fingerdickes Bündel Blätter und sagte, »Schade, wer weiß, ob es jemals wieder dieses Papier geben wird. Glatt und glänzend wie Seide. Das ist noch Friedensware.« Die Großmutter blätterte in einem Prachtband. »Hitler in Berchtesgaden«, zeigte nur in einer Mundkrümmung das pikierte Erstaunen eines Laien, der unter dem Mikroskop ein ekelerregendes, wenngleich interessantes Insekt betrachtet. Führer im Berghof, Führer mit Wolfshund Prinz, Führer mit blondem Dirndl auf dem Arm, immer vor der Hochzeitsreisenlandschaft, immer landesväterliches Lächeln unterm Schnurrbärtchen, Sendungsblick unter der humoristischen Haartolle. »Wattet Nital hiebt«, sagte sie. »Er soll in Berlin gefallen sein«, sagte linke Hand. »An der Spitze seiner Truppen«, sagte die Großmutter gefühlvoll. Sie lachte und verkniff die scharfen, schwarzen Tartarenaugen. »Du willst mir doch nicht erzählen, dass der Anstreicher seinen gebrechlichen Leib diesen Katjuschas ausgesetzt hat.« »Katjuscha. Hattest du jemals Gelegenheit, Russen sprechen zu hören? Oh, nicht das Gebell dieser Maschas und Ninas.« Vor dem Ersten Weltkrieg, ich war noch ein junges Mädchen, lernten wir in Baden-Baden eine russische Familie kennen. Noble Leute, sehr gebildet, die Frau sprach ein vollendetes Französisch, aber es gab doch nichts Köstlicheres, als ihnen zuzuhören, wenn sie sich beim Tee in ihrer Muttersprache unterhielten. Musik, mein Lieber, Musik. Und ordinäre Ausdrücke ganz unvorstellbar. Die ganze Familie übrigens etwas antiquiert. Die Tochter von zweifelhafter Reinlichkeit und von der Kinderfrau wollen wir besser nicht reden. Sie redete aber doch darüber. Sie verlor sich in Erinnerung, wie so oft in letzter Zeit. Nicht geradezu wehmütig, eher geschmäcklerisch. In dem Ton, in dem Franziska Erdbeeren mit Schlagsahne, Wilhelm Kotelett mit Spargel sagte. Und Franziska schwamm in schläfriger Verzauberung auf Redoute und Réunion, Godesberg und Norderney, Wörtern grün wie Meerwind, flaumig wie weiße Straußenfedern, duftend wie der Tanzstundenfächer aus Sandelholz, dessen Blätter von Namenszügen überkritzelt waren. Erinnerte gebräunte Fotografien, das Mädchen im zebragestreiften Badehemd, dünn und schiefäugig unter den Rüschen einer ballongroßen Badehaube. Die Reiterin, italienisch kostümiert mit kurzem Mieder und wildem Schmuck, im Damensitz seitlich auf einem Eselchen, vor der Kulisse von Vesuv und Loden gekleideten Anbetern, ein Herr Albert, vorgeblicher Cousin, in der goldverschnürten Uniform eines Karnevalgenerals und, Bildwechsel, in der soldatischen Bluse des Stahlhelmführers von Köln, das Opfer roter Mordbuben auf dem Katafalk zwischen Kränzen und Kranzschleifen und, der Mann ganz rechts im Bild, die finsterste Gestalt der Familie, der Bruder der großen alten Dame. Er war Stadtbaumeister und wahnsinnig eifersüchtig. Und wenn seine arme Frau verspätet nach Hause kam, fragte sie an der Tür, »Ist der Herr schon da?« und zitterte vor Angst. Und manchmal stand er schon mit der Reitpeitsche an der Treppe. Die Frau ist ganz jung gestorben. Es liegt eben in der Familie, die Architektur und die Eifersucht. Die Flammen sanken zusammen. Das Zimmer tauchte in Halbdunkel. Durch die Terrassentür fiel kupfriges Licht. Der Himmel war klar, rostroter Mond. Manchmal wetterleuchtete Mündungsfeuer am Horizont. Die Straße lag totenstill. Linker Hand stieß mit dem Schürhaken die Glut auseinander. Er betupfte seine vom Rauch entzündeten Augen und seufzte: Wer Victis? Ich für meinen Teil habe vor 6 Jahren aufgehört, an den Endsieg zu glauben, sagte die Großmutter. Was anderes war von dem Emporkömmling zu erwarten als ein verlorener Krieg? Ich hatte Gelegenheit, ihn im Kaiserhof zu sehen. Ein Mann mit dem Auftreten eines Schmierenkomödianten, mit schlechten Manieren und ridiküler Aussprache und, on dit, impotent. Ich habe ihn nicht gewählt, sagte linke Hand gereizt. Die alte Dame faltete die Hände über dem Magen. Der Erwählte bedarf nicht der Wahl.